So, also jetzt kommen verschiedene, ganz unterschiedliche Themen dran. Wenn man ein Referat bei Leuten hält, die vor der Ehe stehen, dann gehört da irgendwie dazu, diese Frage, passt du zu mir, pass ich zu dir, passen wir überhaupt zusammen? Und dann gehen diese beiden Sprichworte so rum, was gilt denn nun eigentlich? Gegensätze ziehen sich an oder gleich zu gleich gesellt sich gern? Für uns hier ist diese Frage, passen wir denn nun eigentlich zusammen oder nicht, sind wir füreinander bestimmt, das Frage liegt hinter uns. Und trotzdem sind diese Überlegungen, die damit zusammenhängen, wie ist das denn nun eigentlich, gleich zu gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an, auch für eine schon bestehende Ehe durchaus von Bedeutung. Dazu muss ich jetzt ein kleines bisschen ausholen. Wer das Buch von Reinhold Utekind, Mimosen und Dickhäuter, oder irgendein Buch von der Christa Mewis, aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt, der kennt ein paar Aspekte oder fast alle noch zum Anfang schon. Wenn man sich überlegt, welche wesentlichen Charaktere an Menschen es so gibt, kann man versuchen, das in ein Schema zu bringen, wo vier Hauptcharaktere unterschieden werden. Also da gibt es zum Beispiel den Einsiedlertyp. Der Einsiedlertyp, das ist so ein Mensch, der gut, wie der Name sagt, mit sich alleine zurechtkommt. Der braucht kaum jemand anderen. Wirkt immer kühl und distanziert, hat andererseits aber durchaus auch den Mut, alleine Entscheidungen zu treffen und die dann durchzustehen. Einsiedlertypen, das sind so die Leute, die in der Lage sind, zum Beispiel zu leiten, auch wenn man dabei sehr einsam ist. Einsiedlertyp lässt auch anderen Freiheit, sich selbst so zu entwickeln, wie er will. Redet da wenig rein. Einsiedlertyp ist der, der relativ ausgeglichen ist, wenig Höhen und Tiefen kennt. Der Einsiedlertyp kann gut schweigen, muss nicht überall seinen Kommentar abgeben, und im Grunde genommen ist es für ihn ein Graus, die ganze Zeit reden zu müssen. Der Einsiedlertyp beteiligt andere an seinen Überlegungen relativ wenig. Er hat zwar ein sehr reiches Innenleben, aber das muss man ja nicht nach draußen lassen. Vielleicht liegt es daran, dass er relativ leicht verletzbar ist und diese Verletzung vermeidet. Der Einsiedlertyp pflegt keinen Austausch. Er lässt dem anderen zwar Freiheit, aber er lässt den anderen vielleicht auch im Regen stehen. Der Einsiedlertyp hat vielleicht ein mangelndes Einfühlungsvermögen oder wenn er das nicht hat, oder wenn er das hat, lässt das zumindest nicht spüren. Und er hält es auch nicht für so wichtig, weil der andere kann ja sein Leben leben, warum soll ich dann so richtig rausspüren, wie es ihm geht. Ein Siedlertyp hat Schwierigkeiten, sich zu öffnen. Und wenn eine Freundschaft schief zu gehen droht, dann zieht er sich lieber als Erster zurück. Denn es ist immer noch besser, den anderen zu verlassen, als verlassen zu werden. Der Einsiedlertyp hat Angst, sich zu sehr zu investieren, sich hinzugeben. Er hat natürlich Schwierigkeiten, überhaupt Kontakte zu knüpfen. Und im Extremfall kann es durchaus so sein, dass er nicht nur seine Einsamkeit genießt, sondern auch unter seiner Einsamkeit leidet, aber nicht weiß, wie auf andere Leute zuzugehen. Andererseits, wenn andere auf ihn zugehen, fühlt er sich leicht kontrolliert und flieht dann die Nähe und stellt Stacheln und möchte gerne seinen Abstand haben. Also seine Fluchtdistanz ist relativ hoch. Wer ihm zu nahe kommt und zu nahe, das kann schon ziemlich weit weg sein, dann zieht er sich zurück. Auf der anderen Seite ist der Hingabetyp. sondern das Muster für den Einsiedlertyp wäre vielleicht ein Forscher, ein Professor, einer, der so richtig schön für sich allein im stillen Kämmerchen grübeln kann und damit auch zufrieden ist. Das Gegenteil wäre der Hingabetyp. Ist hilfsbereit, warmherzig, mütterlich. Vermittelt und braucht Geborgenheit. Aber manchmal geht diese Hilfsbereitschaft so weit, dass er sich selbst aufgibt, die eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht erkennt oder die eigenen Bedürfnisse so weit nach hinten stellt, dass sie völlig zu kurz kommen. Oder, wenn er den eigenen Bedürfnissen nachkommt, dass er deswegen Schuldgefühle hat. Der Hingabetyp kann sich gut in andere hineinversetzen, aber er akzeptiert seine eigenen Grenzen. Der Hingabetyp ist feinfühlig, zart, behutsam, möchte den anderen nicht verletzen, nähert sich ganz vorsichtig, aber ist auf diesen Kontakt dann auch angewiesen und klammert sehr leicht. Und interpretiert alles, was der andere tut, auch auf sich selbst hin. Er hat aber komisch geguckt, warum hat er das denn so gesagt? Und es ist immer, wird immer verstanden als eine Reaktion auf das eigene Handeln oder Tun. Der Hingabetyp übersieht niemanden. Immer ein Blick dafür, wo ein Kind gerade droht, die Treppe runterzufallen, wer vielleicht ein bisschen am Rande steht, übersieht niemanden. Verliert sich aber möglicherweise im Einzelnen. Von dem Gucken nach jedem Einzelnen wird die große Linie für einen Kreis total aus den Augen verloren. Der Hingabetyp ist ständig offen und deswegen verletzlich und nicht nur empfindsam, sondern auch empfindlich. Eine wesentliche Eigenschaft des Hingabetyps ist Bescheidenheit. Naja, und wenn man das so schildert, so das typische Bild für den Hingabetyp Mutter, Krankenschwester. In der typischen Ausprägung kommt der Hingabetyp oder der Einsiedlertyp kaum einmal vor. Sondern normalerweise ist es so, dass man auf einer Bandbreite dazwischen irgendwo ist. Und immer Eigenschaften vom Einsiedlertyp und Eigenschaften vom Hingabetyp. Beides hat Vor- und beides hat Nachteile. Man kann nicht einfach sagen, Einsiedlertyp ist schlecht und Hingabetyp ist gut. Es gibt positive und negative Eigenschaften, schöne und Eigenschaften, die es dem Menschen selbst schwer machen, auf beiden Seiten und auch dazwischen. Und dann gibt es den Ordnungstyp. Der Ordnungstyp. Der Ordnungstyp denkt logisch. Manchmal denkt er so logisch, dass er vor lauter logisch denken ziemlich wenig flexibel ist. Der Ordnungstyp ist zuverlässig und berechenbar. Was der sagt, das tut er. Und man weiß eigentlich im Voraus ziemlich genau, wo es lang geht bei ihm. Man kann sich sehr gut auf ihn verlassen. Aber er fühlt sich unsicher, wenn er keine Schemata hat. Und aus seinem Ordnungsdenken heraus neigt er schon mal dazu, auch andere in seine Schemata reinzupressen. Also so als Extrem, ein Ordnungstyp, ein richtiger Ordnungstyp würde versuchen, jeden Menschen, mit dem er zu tun hat, in eine dieser vier Kategorien, kommt gleich noch, reinzupressen und da muss schon einer reinpassen. Und wenn er da nicht freiwillig reinpassen will, dann wird er da eben reingedrückt. Ein Ordnungstyp bringt System und Linie in einen Verein. Ich war in Wildbad eine Zeit lang CVJM-Vorsitzender und das war einer der dringenden Wünsche, als ich Vorsitzender geworden war. Ich sollte mal dafür sorgen, dass der Mitarbeiterkreis abends nicht immer unendlich dauert. Sondern die Zielvorstellung ist, also 9:30 soll der fertig sein. Wenn man mir sagt, ich soll dafür sorgen, dass der Mitarbeiterkreis 9:30 fertig ist, wo liegt das Problem? dann ist der halb zehn fertig. Wir hatten halb zehn alles besprochen. Es war nicht ganz klar, wofür dieser CVJM eigentlich da sein soll. Und das haben wir geklärt. Was wir eigentlich machen wollen. Das habe ich da nicht durchgehalten, was ich sehr schnell abzeichnete, dass wir Wildbad wieder verlassen. Und dann habe ich wieder mehr in Ruhe gelassen. Aber das haben wir geklärt. Das Ganze dümpelte da so ein bisschen durch die Gegend. Wir wollten mal aufhören zu dümpeln und mal klären, was ist im Verein eigentlich wichtig und was wollen wir und was ist nicht so wichtig und das wollen wir nur, wenn wir dafür wirklich Zeit haben. Da bringen wir System rein. Und dafür hat so ein Ordnungstyp ziemlich wenig Humor. Der Ordnungstyp liefert gediegene Arbeit und ist gründlich vorbereitet. Das wirkt dafür manchmal ein bisschen trocken. Und schließlich meint auch ein Ordnungstyp, bloß weil etwas Spaß macht, ist es noch lange nicht gerechtfertigt. Ein Ordnungstyp kann Entscheidungen gut durchhalten und durchziehen, auch dann, wenn es unangenehm ist und wenn es schwierig ist. Noch so ein Beispiel aus unserem CVJM, also Sie merken schon, wo ich hingehöre. Noch so ein Beispiel aus unserem CVJM in Wildbad. Wir hatten in der Mitgliederversammlung eine Entscheidung getroffen, die war völlig in Ordnung, aber eines der Mitglieder war der Meinung, ich hätte gegen die Satzung und das bürgerliche Gesetzbuch verstoßen. Das führte dazu, dass ich mir Vereinsrecht gekauft habe und gelesen habe. Das führte dazu, dass ich mir einen entsprechenden Abschnitt aus dem bürgerlichen Gesetzbuch fotokopiert habe und gelesen habe, dass ich das rauf und runter geguckt habe und zu dem Ergebnis gekommen bin. Ich habe das zwar ungeschickt gemacht, wofür ich nichts konnte, aber rechtlich nicht zu beanstanden. Und dann hat er noch eine Weile weitergemacht. Och. Nachdem man mir dann vorgeworfen hat, dass das fast kriminell gewesen wäre, was ich da gemacht habe, habe ich ihm gesagt, okay, das kann er jetzt von mir aus noch eine Weile so weiter sagen, wenn er das noch einmal in der Öffentlichkeit sagt, wo mehr sind als wir beide, dann sehen wir beide uns vom Amtsgericht in Calw wieder. Damit war die Diskussion beendet. Und ich bin ziemlich sicher, ich hätte mich damit auch aus dem Fenster gelegt, wenn er es nochmal getan hätte, ich hätte gar keine Wahl mehr gehabt. Ich glaube, das hat er auch gewusst. Der Ordnungstyp, das ist der, der eine Entscheidung durchhalten und durchziehen kann. Ordnungstyp behält den Überblick. Aber der Ordnungstyp kann sich eventuell vor lauter Regelungen und Gesetzen und lauter Festlegungen kaum noch selbst bewegen. Ordnungstyp ist sparsam. Ja, oder geizig. Oder was? Ordnungstyp ist von einem starken Gerechtigkeitssinn durchdrungen. Aber vielleicht auch querulatorisch und nachtragend. So, der typische Ordnungstyp, das ist so Beamter, Jurist, Bankangestellter, das stellt man sich so damit vor. Der Ordnungstyp ist der ständige schlechte Gewissen dessen, der weniger Ordnungstyp ist. Und der Ordnungstyp hat immer Recht. Und zwar, und das ist das, was daran heikel ist, der Ordnungstyp hat nicht deswegen Recht, weil er rechthaberisch ist, sondern weil auf seiner Seite immer die besseren Argumente sind. Er ist immer der Vernünftigere, der Sparsamere, der Ordentlichere, der das Leben besser im Griff hat, der mehr Linie im Leben hat. Deswegen hat in einer Diskussion der Ordnungstyp immer Recht. Und die Leute, die mit ihm zu tun haben, können sich nicht mehr bewegen und haben keinen Spaß mehr am Leben. Nur können in der Argumentation nichts dagegen sagen. Er hat ja immer Recht. Ja, und das Gegenteil zum Ordnungstyp. Das ist ein Beispiel. Der Darstellungstyp. Also der Darstellungstyp. Das ist so einer. Der ist die Spontanität in Person. Das schlimmste Gerät, was ein Darstellungstyp kennt, ist ein Terminkalender. Damit kann man ja schon überhaupt nichts anfangen.
Wenn ich heute schon eintrage, was ich morgen tue, dann bin ich ja morgen total festgelegt. Und dann kann ich mich morgen ja überhaupt nicht mehr frei entfalten. Und was weiß ich denn heute, was ich morgen gerne tun möchte? Und wenn das Wetter morgen viel schöner ist, dann will ich doch was ganz anderes machen, als ich heute schon mal nachdenke. Und überhaupt sollte man nicht entscheiden, was man jetzt innerhalb der nächsten 10 Minuten tut. Vielleicht ist mir gleich ganz anders und dann will ich das auch tun. Und will mich nicht so einsperren lassen und nicht immer in irgendwelchen Regeln sein. Der Darstellungstyp ist lebhaft. Also so lange ruhig sitzen und zuhören, das geht doch überhaupt nicht. Man muss den Leuten doch was sagen, man muss doch mit denen reden. Es muss doch was abgehen. Und außerdem, warum soll ich denn aus einer Mücke nicht einen Elefanten machen? Ein Elefant ist doch ein viel imposanteres Tier. Da kommt doch richtig was bei rum. Und dann sind die Leute auch viel interessanter und interessierter. Und dann hören die auch zu. Wenn ich so ganz sachlich von irgendwas erzähle, ach was, das bringt doch gar nichts. Aber wenn man da auch so eine richtige Geschichte macht und wenn das blüht und bunt wird und hell ist, dann hören alle zu und alle lachen und alle freuen sich. Darstellungstyp ist mitreißend und begeisternd. Und ein Darstellungstyp, der kann improvisieren. Planung? Ja, um Himmels Willen. Wozu braucht man denn einen Zeitplan für eine Freizeit? Ist doch überhaupt nicht nötig. Wir werden doch sehen, wie es ansteht, was das für Leute sind. Und das machen wir dann ganz spontan. Referat vorbereiten? Wieso denn? Ach, das kommt dann schon, das Wichtigste. Und das sehe ich doch, was die Leute so brauchen. Der Darstellungstyp ist großzügig. Ach, die Bundeswehr wird mir am nächsten 1. schon wieder Geld überweisen. Das ist doch jetzt völlig egal. Und unser Häuschen, ach, der Architekt hat gemeint, da könnte man ruhig noch 100.000 Mal mehr verbauen. Ja, das ist doch nett, das sieht doch gut aus, das macht doch Spaß, klar, immer weiter. Darstellungstyp kann gut reden. Dem geht das alles ganz flüssig von der Zunge. Der stottert nicht, der hat immer die richtigen Beispiele dabei. Und immer so, das ist einfach interessant zu hören, auch so ein bisschen Witz ist dabei. Darstellungstyp ist offenherzig. Man hat zumindest den Eindruck, wenn man ihm zuhört, man kennt ihn jetzt sehr gut. Er hat sehr viel von sich preisgegeben. Nur der Darstellungstyp neigt halt auch zu Übertreibungen. Wenn er so seine Show abgezogen hat, fragt man sich hinterher, und was davon stimmt? Der Darstellungstyp ist unzuverlässig, weil natürlich sagt er, morgen 17 Uhr garantiert kriegst du deine Sachen wieder. Aber morgen 17 Uhr, was da alles dazwischen kommen kann, ist sehr sprunghaft. Und er ist so der Graus eines jeden Gruppenleiters, wenn der sagt, ja, er bereitet sich vor. Ach du Mann, ja, wieso denn eigentlich vorbereiten? Erstens braucht er sich nicht vorzubereiten, improvisieren ist alles. Und weil es Dienstagabend, Jungscha, ich musste doch dringend nach Starlight Express nach Bochum, war doch viel wichtiger. Der Darstellungstyp sucht dauernd und braucht Applaus und Bewunderung. Irgendwie lebt er davon, dass die anderen leicht fasziniert an seinen Lippen hängen. Der Darstellungstyp muss sich zeigen und macht die anderen zu Statisten. Eine unangenehme Eigenschaft des Darstellungstyps ist seine Eitelkeit und sein Stolz. Typische Berufe, die man damit verbindet, ist natürlich der Schauspieler, Hochstapler, Vertreter, so die ja, an der Tür da so klingeln, Verkäufer, Künstler, auch Manager. In der Geschäftswelt werden, allerdings müssen wir planen, werden solche Leute gesucht. Dynamisch, rücksichtslos, selbstbezogen, erfolgreich. Auch da gibt es natürlich ein Kontinuum. Kaum jemand ist ein reiner Ordnungstyp. Kaum jemand ist ein reiner Darstellungstyp. Auch der ausgeprägteste Darstellungstyp hat ab und zu eine ordentliche Phase.
Das
mit dem Ordnung
steht, dass er da im
Kreis steht.
Ja, das ist für den Ordnungstyp ein echtes... Das ist für den Ordnungstyp ein echtes Problem. Wenn Wenn beim Ordnungstyp nicht alles so geht, wie das in sein Schema passt, bekommt er Angst. Nicht, das geht ihm einfach auf die Nerven oder er wird ungemütlich. Nein, er kriegt richtig Angst. Der zwanghaft ist, wenn es entsprechend nicht entsprechend seinen Vorstellungen geht, wird er so unsicher und kann richtige Angstsymptome entwickeln. Deswegen besteht er da so drauf. In der Bekanntschaft meiner Eltern, ich kenne die Leute persönlich nicht, muss er ein ausgeprägter Ordnungstyp gewesen sein, der verlangte von seiner Frau, dass wenn er nach Hause kam, also dass nicht nur die ganze Wohnung picobello geputzt war oder so, das ist ja selbstverständlich, das war klar, nein, sondern dass die Schlüssel an der Kommode alle waagerecht waren. Der war noch nicht mal damit zufrieden, dass sie als Variante sie mal alle senkrecht gestellt hätte. Nein, sie mussten alle waagerecht sein. Und wenn das nicht so war, dann gab es Zoff, und zwar richtig. Man kann sich nun vorstellen, dass bei jedem dieser Typen es ein gewisses Maß gibt, wo es einfach wirklich pathologisch wird, wenn es darüber hinausgeht. Aber es gibt einen weiten Bereich, wo man sagen muss, ja, ist zwar ein bisschen ausgeprägt, aber ist in Ordnung. Und, das ist nochmal ganz wichtig, jeder dieser Typen hat Vor- und Nachteile. Man kann nicht sagen, der Ordnungstyp, das ist das eigentlich Richtige. Oder der Darstellungstyp. Sondern der Ordnungstyp kann manches besser und der Darstellungstyp kann anderes besser. Man kann auch nicht sagen, hier in der Mitte, da ist das Optimum. Nein, für manche Dinge ist es viel besser, wenn man ein bisschen mehr Ordnung ist oder ein bisschen mehr Hingabetyp ist. Und für andere Dinge ist es besser, wenn man ein bisschen mehr Einsiedlertyp oder Darstellungstyp oder so. So. Und jetzt die Frage, wie ist das denn nun eigentlich für eine Ehe? Gegensätze ziehen sich an oder gleich zu gleich gesellt sich gern? Also wenn man so ein ausgeprägter Ordnungstyp ist, dann kann das schon mal sein, dass wenn einem ein Darstellungstyp begegnet, dass man das einfach faszinierend findet. Boah, also ich sage das jetzt einfach mal so aus meiner Sicht. Das war ja schon klar, dass ich wahrscheinlich ein bisschen mehr nach da oben gehöre. Boah, die kann überall was losmachen. Ich sitze da so ein bisschen verklemmt und verschüchtert auf meinem Stuhl und kriege das, ja, das glaubt mir keiner. Ich sitze da trotzdem, die Gabi glaubt mir das, die kennt mich. Ich sitze da so ein bisschen verklemmt und verschüchtert auf meinem Stuhl und weiß nicht, wie ich irgendjemand anreden soll. Und die kommt rein und es ist gleich was los, es ist gleich gute Atmosphäre, gleich Stimmung. Ach, das ist doch toll. So möchte ich gerne auch sein und das ist faszinierend. Und so kommt es zustande, dass Gegensätze sich anziehen. Oder der Hingabetyp lernt jemanden kennen, der gut mit sich alleine sein kann, der ruhig und ausgeglichen ist, der nicht dauernd Trouble um sich rum haben muss. Und denkt, boah, das fehlt mir irgendwie, jetzt muss ja gar nicht unbedingt bewusst sein, das ist schön. Das jeweils andere, das was einem fehlt, ist zunächst einmal faszinierend. Und da kommt wohl diese Idee her, Gegensätze ziehen sich an. Andererseits, gleich zu gleich gesellt sich gern. Also ich plaudere mal wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wenn man uns beide so anguckt, dann würde ich denken, ich bin ein relativ ordentlicher, also wenn man meinen Schreibtisch anguckt, dann sieht man nur ein relativ ordentlicher Einsiedlertyp. Also sagen wir mal hier. Meine Frau ist ein nicht sehr einsiedlerischer Ordnungstyp. Also sagen wir mal hier. Ja? Einverstanden. Also bisher war sie immer einverstanden. Ich habe die Kreuze immer ungefähr da gemacht. Sie sehen, wir liegen ziemlich dicht beieinander. Wir empfinden das überwiegend als Vorteil. Es bedeutet, dass wir uns über eine Menge Dinge nicht wesentlich zu unterhalten brauchen. Ein befreundetes Ehepaar meinte mal, als wir das so erzählten, wie einig wir uns über die meisten
Punkte in unserem Leben sind.
Boah, das ist ja irre, wie viel Zeit ihr habt,
wie viel Kraft ihr habt, weil wir die nicht für die Auseinandersetzung miteinander brauchen.
Und trotzdem stellen wir fest, dass schon diese geringen Unterschiede auch Probleme machen.
Im Eheseminar, von dem ich Ihnen vorhin schon mal was erzählt habe, haben wir gelernt, alle Verschiedenheit schafft Leiden. Seit wir diesen Satz gehört haben, entdecken wir die Wichtigkeit an allen Ecken und Enden.
Also alle Verschiedenheit schafft Leiden, das war hier nur von diesen beiden. Das vorletzte Auto, was ich hatte,
also jetzt ist es ein Bento,
hübsche rote VW da unten, das davor war was ganz anderes, nämlich ein roter Jetta. Wenn wir beide uns darüber unterhalten, bei dem Auto war es jetzt übrigens nicht so, aber bei dem davor, also vor 10 Jahren, haben wir uns darüber unterhalten, was für ein Auto kommt denn für mich als nächstes. Ein anderes Ehepaar, wo es vielleicht hier so wäre, so zum Beispiel, da würde es vielleicht um die Frage gehen, also er hätte gerne einen Jaguar, einen Porsche oder einen Alfa Romeo, Ferrari, also sowas halt, ja, ist schon klar. Und dieser ist der Meinung, also alles über einen 40 PS Polo ist ja wohl reine Geldverschwendung.
Dass die beiden Schwierigkeiten miteinander bekommen, das ist ja wohl klar.
Aber können Sie sich vorstellen, wenn man da so nebeneinander ist?
Wir haben uns nicht gestritten.
Nein, wirklich nicht. Aber wir haben uns eine Weile darüber unterhalten, ob mein Jetta damals,
ob der nur 75,
hier waren die, ob der nur 75 oder 90 PS.
Ich habe gewonnen mit 90 PS, weil damals,
ja,
muss man Grund für haben.
Kann man nicht einfach sagen, es macht Spaß?
Nee,
muss man Grund für haben. Der Grund war damals, es war nicht lange, aber immerhin, zu dem Zeitpunkt war es so, nur den 90 PS Jetta gab es nicht in jedem Katalysator. Wäre ich heutzutage natürlich nicht mehr mit durchgekommen, jetzt haben die alle geregelt gehabt. Aber damals hatte ich einen echten Grund dafür. So läuft da die Argumentation. Und selbst diese geringe Verschiedenheit führt zwar nicht zu erheblichen Spannungen, aber führt dazu, dass man natürlich miteinander reden muss und dass man eventuell auch untereinander leidet. Weil man denkt, warum macht er das jetzt so? Und das passt mir eigentlich so nicht richtig rein. Trotzdem, wenn man so dicht beieinander ist, spart man sich eine ganze Menge Diskussionen und Auseinandersetzungen. Wir sehen einfach vieles ganz ähnlich. Wir gehen die meisten Probleme gleich an. Und wenn uns irgendeiner ein Problem ins Haus trägt, sind die Lösungsvorschläge von vornherein sehr ähnlich. Irgendjemand hat gestern auf dem Vortrag des Referats meiner Frau von mir, glaube ich, gemeint, dass ich meine Frau für sehr emotional halte oder so.
Sehr emotional nicht, für eigentlich.
Aber ein kleiner Unterschied, ich komme aus, ein bisschen eine Frau. Also ein bisschen Unterschiede gibt es schon. Große Unterschiede machen einen sehr viel höheren Diskussionsbedarf, führen zu sehr viel mehr Reibungsverlusten und machen Schwierigkeiten. Aber es hat natürlich auch Vorteile, wenn die beiden so auseinander sind. Nämlich, sie ergänzen sich gegenseitig. Wir beide stellen einander eine ganz schlechte Ergänzung dar. Also ich plaudere wieder auf die Nähkästchen, was wir als Mangel empfinden, und zwar beide. Wir sind beide nicht besonders kreativ und fantasievoll. Wir können beide nicht besonders gut auf Leute zugehen. Jetzt sage ich vielleicht, das stimmt überhaupt nicht.
Ja, das stimmt schon.
Es klappt immer dann gut, wenn man uns dazu verdonnert, halt doch mal ein Referat, halt mal ein Referat. Und dann kommen die Leute nicht zu uns. Das geht wunderbar. Aber einfach so auf jemanden zugehen, einfach so einen Plausch führen, können wir beide nicht. Als wir das erste Mal in dieses Dorf gezogen sind, wo wir jetzt wieder wohnen, gab es einen Hauspass. Und es war völlig klar, wir beide sind nicht die richtigen Leute, auf dem Dorf, auf der Schwäbischen Alb schon gar nicht, wir beide sind nicht die richtigen Leute, um in diesen Hauskreis einzuladen. Wir können den Hauskreis leiten, wir können dafür sorgen, dass dieser Hauskreis Linie hält, wir können dafür sorgen, dass die Mitarbeiter eine vernünftige Anleitung kriegen, das können wir alles. Aber wir können nicht einladen. Und wir können uns da auch gegenseitig nicht ergänzen. Wir können in unserem Hauskreis, das haben wir damals als sehr ausgeprägten Mangel empfunden, wir können völlig zwanglos Bibelarbeiten und Referate halten. Solange man von uns erwartet, redet, tun wir das. Aber wenn die Leute, die in diesen Hauskreis kamen, erwarteten, das darf doch nicht alles über den Intellekt gehen, sondern es muss doch auch irgendwie Wärme und Herzlichkeit und so. Überlegt, wie machen wir das denn jetzt? Mitarbeiter aus diesem Kreis mit ihrem Stil da ein bisschen ergänzend wirkten und dafür komischerweise ein schlechtes Gewissen hatten. Also ich erinnere mich daran, dass eine Mitarbeiterin mal das Abendmahl ein bisschen ausschmückte. Wir haben zusammen Abendmahl gefeiert und sie schmückte das ein bisschen aus. Wir fanden das wunderschön. Nur sie fragte hinterher, ja, darf man das? Und dann haben wir gesagt, bloß gut, dass du es gemacht hast. Genau diese Ideen fehlen uns. Wir können das nicht. Mach mehr davon. Und wenn du dich nicht traust, frag vorher, dann sagen wir, ob das in Ordnung ist. Aber bring diese Ideen. Oder damals, also 81 war das, die begrüßten sich untereinander alle, indem sie sich in den Arm nahmen. Naja, nun gut, in unserer Kölner Gemeinde war das besonders verpönt. Ich habe damit einfach Schwierigkeiten gehabt. Einen wildfremden Menschen in den Arm nehmen. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Ich habe das wirklich gelernt. Einfach gelernt. Nur, wir konnten uns da auch nicht ergänzen. Also nicht, dass sie dann die Herzlichkeit verbreitet hat und ich eben die Kühle oder so, sondern wir waren da sehr ähnlich. Also wir sind da sehr ähnlich und konnten uns nicht ergänzen. Und das können zwei, die sehr unterschiedlich sind, sehr gut, wenn sie sich gegenseitig die Freiheit lassen. Die zweite Vorsitzende im CVJM da in Wildbad, die war ganz anders, schon von der Statur. Eher ein bisschen kleiner, dafür aber relativ, und also das war so ein richtiger Hingabetyp, nicht so sehr darstellend, aber ein ganz ausgeprägter Hingabetyp. Also die hätte Mutter des Vereins sein können. Und als die dann merkte, wie ich diesen Mitarbeiterkreis leite, hat sie gegengesteuert. Und das ist dann ganz putzig. Sie merkte, ich bin zwar 9:30 mit dem Mitarbeiterkreis fertig, aber es geht sehr geschäftsmäßig, sehr sachlich und sehr kühl zu. Dann kam sie also zu Beginn des Mitarbeiterkreises mit 3 Kannen warmem Tee, wobei sie Wärme nicht dadurch verbreitet, dass sie warmen Tee mitbrachte, sondern ich habe es auch beim Abschied gesagt, wenn Sonja in den Raum reinkam, war es erstmal 2 Grad wärmer. Also sie kam dann und machte irgend so ein Programm, was Wärme verbreitete. Und ich saß dann da und dachte, 20 Minuten Wärme verbreiten, wie soll ich denn 9:30 fertig sein? Ich habe das dann versucht einfach zu lernen, das ist ja gut, diese Ergänzung. Sie war auch froh darum, dass ich Linie gefahren bin, aber litt unter der Kühle, die dabei rauskam. Und so war das eigentlich gleichzeitig, dass wir unter unserer Verschiedenheit gelitten haben und sie als wertvolle Ergänzung empfunden haben. Und das wird natürlich in einer Ehe noch viel ausgeprägter sein, dass man unter dieser Verschiedenheit leidet und die Ergänzung als wertvoll empfindet. Diese Situation kann einen Nachteil haben. Wenn zwei sich ganz ähnlich sind, entsteht daraus sehr leicht eine Konkurrenzsituation. Beide können das Gleiche. Und es passiert dann die Frage, und wer kann es denn nun besser? Standardproblem, meine Frau bringt das mit, unter Pfarrern, das passiert ja jetzt in der evangelischen Kirche immer häufiger, dass ein Pfarrer-Ehepaar sich die Pfarrstelle teilt. So, und jetzt sitzen die beiden auf einer Pfarrstelle, haben die gleiche Gemeinde zu versorgen und plötzlich geht es, zumindest bei einigen, dann los, ja, und wer ist der Bessere? Sie kann besser predigen oder er kann besser organisieren oder umgedreht oder sie ist, und dann fängt die Vergleicherei an. Das kann ein ganz gravierender Nachteil sein. Und wenn man Eheberatungsbücher liest, also die, die sich vor allem auf die Zeit vor der Ehe beziehen, gibt es genau beide Ratschläge. Wenn man die Wahl noch hat, gibt es die einen, die sagen, es sollte gelten, gleich zu gleich gesellt sich gern, weil es sonst zu viele Reibereien gibt. Reinhold Rute gehört zu den anderen, die sagen, nee, nee, Gegensätze sollen sich anziehen, damit diese Konkurrenzsituation nicht auftritt. Für uns alle ist der Zug abgefahren, wir sind verheiratet. Warum ich das jetzt erzähle? Deswegen. Egal in welcher Situation man steckt, ob man mehr den Eindruck hat, wir beide sind uns sehr ähnlich oder wir sind sehr verschieden. Es hat beides Vor- und Nachteile. Und wer im Augenblick unter der einen Situation gerade leidet, kann auch versuchen, es einfach zu sehen, es hat ja auch Vorteile. Wer unter der Andersartigkeit des anderen leidet, kann auch sehen, keiner dieser Typen hat nur Nachteile. Es hat auch Vorteile. Die nehme ich gerne so ganz beiläufig mit, halte mich dann an dem, was da Nachteile hat. Deswegen kann es sinnvoll sein, sich mit diesen Typen noch einmal zu beschäftigen, zu sehen, ja, wir reiben uns, aber es ist ja gut, dass da eine Ergänzung kommt. Und wenn man sich so ähnlich ist, wird man sich sehr darum kümmern müssen, dass daraus nicht eine Konkurrenzsituation wird, unter der man leidet. Also wir beide, habe ich den Eindruck, empfinden das nicht als Konkurrenzsituation. Wer von uns beiden die besseren Predigten hält, sind wir einer Meinung. Ich meine Sie. Wir haben nur den Eindruck, dass den Leuten ziemlich egal ist, wer kommt. Auf dem Predigtplan steht immer nur, also wir sind Lektoren in unserer Landeskirche und halten auch Gottesdienste, auf dem Predigtplan steht normalerweise nur Hausding. Und wer dann von uns beiden kommt, sehen die. Weil der Predigtplan gemacht ist zu einem Zeitpunkt, wo der Dienstplan für mich im Krankenhaus noch nicht feststeht, muss einfach gucken, wer geht denn jetzt. Und wenn Sie irgendwas, Männer leiden ja meistens mehr unter dem Erfolg ihrer Frau als umgedreht, wenn ihr irgendwas besonders gut gelingt, kann ich mich einfach nur drüber freuen und nicht denken, oh, warum hat sie das denn jetzt besser gemacht? Interessant ist, dass wenn ich mal so in ihre Kreise komme, also zum Beispiel die Landessynode feiert Abschied, also lauter fromme Brüder aus der lebendigen Gemeinde. Sie ist die Bekannte und Berühmte und ich bin der angeheiratete Familienmitglied. Wenn der Bischof mit einem von uns beiden reden will, natürlich mit ihr. Ist ja logisch. Wer duzt sich mit dem Prälat? Natürlich sie. Ganz klar. Das heißt, also wenn ich dann da mal so auftauche, und der Bischof nähert sich dann geht halt drei Schritte weg und dann soll die Kirche regieren. Die lieben Brüder kommen damit nicht klar. Die wissen nicht, wie sie mit mir umgehen sollen, als nur der Angeheiratete. Wie kommt der Mann damit klar, dass die Frau die Berühmte und Kompetente ist? Völlig zwanglos. Aber darüber muss man sich natürlich im Klaren sein. Für uns war das auch schon, oder für mich war das auch schon eine Angelegenheit ganz klar, bevor wir geheiratet haben. Auf unserer Hochzeitsanzeige steht das noch sehr deutlich. Da hatte ich nämlich noch keinen Doktor und sie hatte ihren Doktor schon. So nach dem Motto, wenn man nach dem vierten Semester noch keinen Doktor hat, dann muss man ihn eben selber machen. Also ich hatte meinen Doktor noch nicht. Wenn man ihn nach dem vierten Semester noch nicht geheiratet hat, den Doktor muss man nicht selber machen. Ich hatte ihn noch nicht, sie hatte ihn. Ich kann doch nicht eine Frau heiraten, die intelligent und fit ist und hinterher beschließen, so, und jetzt halte ich sie aber ordentlich klein. Das geht natürlich nicht. Dann hätte ich mich in einer anderen Art und Weise unter den Töchtern des Landes umschauen müssen und den Blick in eine andere Richtung schweifen lassen müssen.
Für eine Reihe von Eheberatern scheint trotzdem das hier die kritischere Situation zu sein. Diese Ähnlichkeit. Und dann ist es wichtig, damit umgehen zu können, dass man sich an den Fähigkeiten, an den Möglichkeiten, die beide haben, die ähnlich sind, dass man sich darüber freut, sich gegenseitig fördert, was dann natürlich auch viel leichter ist, weil man liegt ja sowieso nicht beieinander. Und dass man sich darüber freut, dass es wenig Reibereien gibt. Und dass man nicht neidisch auf die Möglichkeiten und Fähigkeiten des jeweils anderen sind. Bei diesen Verschiedenheiten, noch einmal ganz wichtig, gibt es kein richtig und falsch. Nicht der ist besser als der oder der ist besser als der. Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt immer Schwieriges und Positives. Und das hängt auch immer miteinander zusammen. Man kann es nicht, man kriegt es nicht, alle positiven Eigenschaften des Ordnungstyps und alle positiven Eigenschaften des Darstellungstyps zusammen und die negativen fallen einfach raus. Das klappt einfach nicht. Entweder ich bin spontan oder ich bin es eben nicht. Also, das zum Thema gleich zu gleich gesellt sich gern, Gegensätze ziehen sich an. Beides hat Vorteile, beides hat Nachteile. Die Liebe nach dem ersten Blick ist kein Spontanereignis. Einfach neuer Punkt. Irgendjemand hat einmal gesagt, die Hochzeit ist ein Start, der wie eine Landung aussieht. Oder die größte Lüge, die je über die Ehe erfunden worden ist, ist die, dass man mit der Hochzeit in den Hafen der Ehe einläuft. Also wir haben eher den Eindruck, dass man mit der Hochzeit auf das große Meer des Lebens gemeinsam hinausfährt. So, und dann werden Wind und Wellen schon kommen. Alle ordentlichen Schnulzen im Fernsehen und im Kino hören immer mit den Läuten der Hochzeitsglocken auf und dabei fängt es dann erst an. Eine Ehe muss, und wir hatten das, glaube ich, heute Morgen schon mal so angedeutet, eine Ehe muss gepflegt werden, ha, und neuerdings habe ich ein Beispiel dafür, wie ein Garten oder wie ein Haus. Also wir wohnen ja in einer Neubausiedlung und es ist schön, die Schwaben um uns herum zu betrachten. Die Häusle sind alle funkelnagelneu. Und die pflegen, der Nachbar hat schon zum zweiten Mal lasiert. Der macht jetzt schon wieder, obwohl das Haus vor einem Jahr aufgestellt worden ist. Der macht jetzt den Putz nochmal neu, weil es ist schon nicht mehr so richtig. Und im Garten sind sie die ganze Zeit am Rumwerkeln. Das scheint völlig klar zu sein. Nur, wenn so eine Ehe besteht, dann denkt man, naja, wir haben ja geheiratet, das ist jetzt fertig. Und das hält jetzt ein Leben lang. Ha, kein Haus hält ein Leben lang einfach so. Wir waren mal auf einer Rundreise in Marokko und kriegten da auch einen dieser Königspaläste zu sehen. Und da laufen natürlich Heerscharen von Touristen durch diese Paläste durch. Und da meinte der Führer bei so einer Schwelle an der Türe, die war aus Holz, sagte, geht kaputt. So ganz fatalistisch, so geht kaputt. Ich dachte, ja klar, Heerscharen von Touristen da durchschicken, aber sich wundern, dass das Ding kaputt geht. Und kein bisschen Konsequenz daraus, dass man es halt pflegen muss oder austauschen muss oder irgendwas dran tun muss, dass es nicht kaputt geht. Nö, da schlappen Tausende von Leuten drüber, geht kaputt. Manchmal habe ich den Eindruck, so ist das mit manchen Ehen auch. Da schlappen Tausende von Leuten drüber, und dann geht kaputt. Und ein bisschen ist es mit Ehen so wie mit dieser Holzschwelle. Wann die den ersten Riss bekommen hat, weiß keiner. Der erste Riss war auch nicht so wichtig. Die erste Schmarre im Lack war auch nicht so wichtig. Die hat dann vielleicht noch weh. Aber und dann wird jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr schleift sie sich ein bisschen mehr ab. So gehen doch viele Ehen kaputt. Die schleifen sich so ganz langsam ab. Und man weiß eigentlich gar nicht,
Wann war eigentlich der Punkt, wo nichts mehr war? Wann hat es den großen Krach gegeben? Bei den meisten wird nur alles immer müder, immer flacher, immer abgetretener, immer fader, die Farbe geht weg und schließlich ist gar nichts mehr da. Also ich finde, die Schwaben um uns rum mit ihren Häusles, die demonstrieren uns, dass man das mit seiner Ehe genau andersrum machen muss. Man kann gar nicht früh genug anfangen, das ordentlich zu pflegen. Wir pflegen unsere Ehe auch, unsere Häusle pflegen wir ein bisschen anders, machen unsere Nachbarn ganz ordentlich. Und dazu zu dumm aus. Aber das Beispiel von da. Vor der Hochzeit hat irgendjemand einmal gesagt, vor der Hochzeit bemüht man sich um einen Partner. Nach der Hochzeit bemüht man sich um seinen Partner. Und das Bemühen darf bitteschön nicht nachlassen. Das scheint ja ein ganz charakteristisches Symptom zu sein, dass viele Pärchen, die unverheiratet, also ohne Trauschein zusammenleben, die Erfahrung machen, dass wenn sie heiraten, dann diese Partnerschaft, also dann Ehe, praktisch mit der Hochzeit kaputt geht. Irgendwie hat sich da diese eigenartige Meinung eben doch breit gemacht, dass mit der Hochzeit das Bemühen aufhören muss. Jetzt hat man den anderen ja. Ich glaube, dass der Zusammenhang ein anderer sein sollte. Dass wenn man den anderen hat, sie ist ja mit mir verheiratet und wird nicht so ohne weiteres weglaufen, das kann ein ganz großes Maß an Sicherheit und Geborgenheit geben. Aber entbindet mich nicht davon, mich weiter um den anderen zu bemühen. Natürlich ist es gut zu wissen, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme, sie ist zu Hause oder tingelt irgendwo in der Weltgeschichte rum und hält ein Referat oder regiert diese Kirche. Aber eines ist sicher, sie ist nicht durchgebrannt. Oder für sie, und ich merke das bei einigen meiner Kollegen, wie wichtig das ist, ist es wichtig zu wissen, der hat den ganzen Tag mit überwiegend jungen und netten und gut aussehenden Schwestern zu tun. Und sie weiß, und ich komme abends nach Hause und bin nicht durchgebrannt. Oder vor einiger Zeit hatte eine junge Kollegin noch in Wildbad heftige Eheprobleme, also diese Ehe ist inzwischen auch irreversibel hin, die hatte heftige Probleme. Das ist eine ganz nette junge Frau, sieht sehr gut aus und ist auch riesig nett. Gut, und mit der habe ich mich dann mehrere Stunden unterhalten. Dann ist das wichtig. Sie muss nicht nervös sein. Diese Sicherheit soll die Eheschließung schon mit sich bringen. Aber nicht der Gedanke, ich habe sie ja, also brauche ich mich um nichts mehr zu kümmern. Also ab und zu bringe ich ihr mal Blumen mit nach Hause, in letzter Zeit weniger, die hat sie meistens selbst mitgebracht. Bringe ich ihr Blumen mit. Zum Schrecken unserer Gemeinde habe ich das in Predigt ab und zu als Beispiel eingearbeitet und gefragt, nicht, sie bringen ihre Frau doch auch ab und zu mal Blumen mit. Kommt eigentlich nie ein Echo so aus der Gemeinde zurück. Oder was es da sonst so gibt, womit kann man ihr eine Freude machen, womit kann man ihr helfen, was ist jetzt einfach dran? In der Brigitte, Sie merken, ich lese nicht nur Frauenbücher, ich lese auch Frauenzeitschriften. Ich kann völlig zwanglos die Brigitte und die für sie zitieren. Kam im Herbst 94 ein Artikel unter der Überschrift: Eine lange und gute Ehe ist Arbeit. Artikel nicht. Denn das ist schließlich wichtig, dass aus einer Ehe nicht wird, vor der Ehe zwei Seelen ein Gedanke, nach der Hochzeit zwei Kehlen ein Gezanke. Die Liebe nach dem ersten Blick ist kein
kein Spontanereignis. Können wir einen Punkt machen? Ihre Schwiegermutter.
Die wolltest du auslassen?
Nein, nein, wir können. Das wolltest du jetzt wissen, nicht? Nein, nein, ach, ja, das ist ja nur die Frage. Also, ich weiß gar nicht, ob ich die Punkte so einfach halte. Also, ihre Schwiegermutter. Die Definition von Ehe aus der Bibel haben wir heute Morgen gehört, und zwar mit der Betonung, wie sie allen geläufig ist. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und die beiden werden ein Fleisch sein. Und das Irre daran ist, dass den zweiten Teil dieser Ehedefinition alle, die sich einigermaßen in der Bibel auskennen, auch wirklich kennen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Wer von den Männern, die Frauen dürfen weghören, die geht das ordentlich nichts an, wer von den Männern ist eigentlich schon mal darüber gestolpert, dass da drin steht, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen? Da muss man nämlich eigentlich drüber stolpern, denn auch in Israel war es zu allen Zeiten so, dass die Frau aus ihrem Elternhaus auszog und in die Familie des Mannes rein heiratete. Wieso steht bei der Erschaffung der Ehe, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen? Natürlich sollten beide erwachsen sein, wenn sie ihre Ehe anfangen. Aber das Wichtigere scheint zu sein, wenn man schon die Wahl hat, er muss von Mamas Schürzenzipfel loskommen. Und das irritiert mich, ich unterhalte mich ja im Krankenhaus mit den Leuten über alles Mögliche, wenn zum Beispiel Stationshilfen erzählen, dass ihr 20- oder 25-jähriger Sohn nicht in der Lage ist, sich seine Butterbrote für zur Arbeit zu gehen, selbst zu schmieren. Das macht die Mami brav. Und wenn die Mami Spätdienst hat, der bei uns im Krankenhaus um 2 Uhr anfängt, und der Sohn Frühdienst hat, dann steht die Mami morgens um 5 auf, um den Sohn die Butterbrote zu schmieren, und dann geht sie wieder ins Bett. Ich habe sie ein wenig fassungslos angehört und gefragt, und sagen Sie mal, wenn Ihr Sohn mal heiratet, wie soll denn die arme Frau damit klarkommen? Ja, aber das scheint ja ein großes Problem für Mütter zu sein, ihren Sohn einer wildfremden, jungen Frau anzuvertrauen, die sich im Leben überhaupt nicht auskennt und vor allen Dingen nicht weiß, wie man Butterbrote schmiert. Aber das ist die Definition von Ehe. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Und ein Volkslied schildert ja genau das Gegenteil und das Problem vieler Ehen. Hänschenklein ging allein in die weite Welt hinein. Aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr, da besinnt sich das Kind, kehret heim geschwind. Das ist die Schilderung dessen, was häufig passiert. Eine der Ehen, deren Kaputtgehen wir in unserer Kölner Gemeinde miterlebt haben, sagt der Mann zu seiner Frau, weißt du, Frauen finde ich viele, aber Eltern habe ich nur die. Das ist ein Irrtum. Der Ehepartner ist der wichtigste Mensch auf der Welt. Nicht die Kinder, nicht die Eltern, nicht der Beruf, nicht sonst was. Der Ehepartner ist der wichtigste. Das kann mal auf Zeit ein bisschen anders werden, wenn die Kinder krank sind, in einer bestimmten Phase. Das kann einmal anders sein. Aber im Prinzip ist der Ehepartner der wichtigste. Wir haben damit natürlich unser persönliches Erlebnis. Die Schwiegermutter meiner Frau. Ja, meine Mutter. Also es stand an, dass wir heiraten. Und ich kenne ja meine Mutter. Meine Mutter ist eine, ich finde sie eigentlich schon ganz nett, aber sie ist, sagen wir es auch nicht weiter, nicht? Sie kann ein bisschen bestimmend sein, nicht? Also vor unserer Hochzeit stellen wir fest, dass meine Mutter fröhlich anfängt, Leute zu unserer Hochzeitsfeier einzuladen. Und zwar ohne uns zu fragen. Und selbst der Termin, wann wir das erfahren, wen sie jetzt gerade wieder eingeleitet, blieb immer so ein bisschen im Nebel. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt eigentlich gleich der Zeitpunkt, um mal zu klären, wer in unserer Ehe das Sagen hat. In unserer Ehe haben irgendwie wir zu sagen. Und wie wir zu sagen haben, das müssen wir miteinander ausmachen. Aber einer hat ganz bestimmt in unserer Ehe nicht zu sagen. Nämlich ihre Schwiegermutter. Die bestimmt nicht. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, so, also meiner Verlobten, zwangsverlobt worden sind wir übrigens auch von meinen Eltern, habe ich gesagt, so, das wird jetzt gleich geklärt. Jetzt kriegt sie die gelbe Karte. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, sie könnte gerne weiter zu unserer Hochzeit einladen, wen auch immer sie will. Und sie kann auch mit den Leuten fröhlich Hochzeit feiern. Aber dann ohne uns. Ich habe nicht genau gewusst, ob ich das durchhalte. Aber meine Mutter auch nicht. Und das hat ja gereicht. Meine Frau war dagegen, dass ich das tue. Klar, erstens sind Frauen prinzipiell harmoniebedürftiger. Und außerdem war sie der Meinung, ach, jetzt bin ich in eurer Familie doch relativ neu und jetzt soll es gleich Krach geben. Aber ich war der Meinung, nee, die Möbel stellen wir gleich gerade. Je länger sich das entwickelt, umso schwieriger wird das. Und ich denke, dass wir damit gut gefahren sind. Meine Mutter hat dann später noch einmal, für uns sehr überraschend, sich ein bisschen heftig eingemischt. Und zwar in meiner Abwesenheit. Das haben wir dann auch, habe ich gleich gesagt, das passiert nie wieder. Ich schiebe gleich nach. Aber es ist nie wieder passiert. Dieses Problem, ihre Schwiegermutter, muss der Sohnemann, liebe Herren und Brüder, muss der Sohn lösen. Das kann sie nicht lösen. Sie kann sich nicht gegen ihre Schwiegermutter wehren. Das geht nicht, wenn er nicht klarstellt, wer das Sagen hat. Und seit wir darauf sensibilisiert sind, also seit Anfang unserer Ehe, sehen wir auch, was bei anderen schief geht, indem die Eltern reinfunken. Natürlich können es auch mal ihre Eltern sein. In der Ehe, in unserer Bekanntschaft ist das so, die wohnen zusammen in einem Haus, ihre Eltern und eben das junge Ehepaar. Und da passiert es auch, ihre Mutter steht plötzlich und unangemeldet in der Wohnung. Die haben das dann auch geklärt. Die Mutter ist dann mit einem großen roten Kopf in ihrer Wohnung wieder abgedampft und klingelt seither, wenn sie in die Wohnung kommt. Aber das häufigste Problem ist eben seine Mutter. Und das kann nur er klären. Und das biblische Prinzip dafür steht auch schon vor dem Sündenfall. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Und vielleicht ist das auch gerade dann wichtig, wenn es so, wie es in Israel war, die Frau ja in die Familie des Mannes rein heiratete, wo einfach diese räumliche Nähe gegeben war, dass das nochmal klar ist. Das ist eine neue Familie. Und in Schwaben ist es halt häufig so, mit dem Grundstück und mit dem Häusle bauen, dass es aus finanziellen Gründen einfach viel besser ist, dass man doch dicht beieinander wohnt. Dann ist es umso wichtiger, dass man das klärt. Manche Ehen, hatte ich den Eindruck, wären nur dadurch zu retten gewesen, dass die Kinder mal eben 500 Kilometer wegziehen. Das ist natürlich finanziell ein ziemlicher Aufwand. Aber manche Ehe, hatte ich den Eindruck, ist nur dadurch zu retten.